Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
Ja, Tag am Donnerstag. Fußball ist Zeit, ist wieder am Start und das heute wieder in doppelter Ausführung. Einmal nämlich als Podcast zum Hören, ganz normal. Und wie viel?
Du warst auch im Urlaub. Also
ich war auch im Urlaub.
Das können die Podcast-Hörer leider nicht sehen. Also
ja, ich sag mal so, all-inclusive lässt ja dann auch ein bisschen was sehen. Und ja, in der schwarz-gelben Ecke Marian Laske.
Hi.
Hi. Ich stelle mich auch kurz vor, ich bin derjenige, der zugenommen hat, Timo Düngen, mein Name, Radio Emscher Lippe, Morgenmoderator und als Fußballkommentator unterwegs, macht da die Spiele des FC Schalke 04 und vom MSV Duisburg. Und Mariam, wir starten direkt mal mit dem BVB und da muss man sagen, es gab nicht nur sportliche Dinge, die in dieser Woche so ein bisschen in den Vordergrund gerückt sind. Zum Beispiel hört jetzt Präsident Reinhard Rauball auf, wird aufhören nach 23 Jahren. Wenn du seine Zeit so ein bisschen Revue passieren lässt, was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, ich glaube, zunächst einmal muss man ja sagen, dass ich noch ein bisschen jung bin, um ihn jetzt in all seinen Zeiten erlebt zu haben. Was man aber sagen muss, dass er halt in Borussia Dortmund immer durch echt sehr schwierige Phasen geführt hat, eigentlich so mit die schwierigsten Phasen des Vereins begleitet hat, unter anderem ja die Fast-Insolvenz und natürlich auch ein Garant dafür ist, dass Dortmund jetzt da steht, wo sie stehen, nämlich eigentlich als wirklich ein strahlender Verein in Europa, sicherlich nicht auf der Höhe des FC Bayern, aber eben knapp darunter. Und das konnte man ja gerade als Rauball seine jetzt letzte Amtszeit begonnen hat, noch überhaupt nicht absehen. Da ging es eher darum, den Verein überhaupt irgendwie zu retten und dann in der Bundesliga zu halten und dann vielleicht mal wieder perspektivisch nach Europa zu schauen. Jetzt ist Dortmund ganz klar die zweite Macht in Deutschland. Und ja, da hat er natürlich große Verdienste daran. Was ich aber viel wichtiger finde ist, und das ist immer, wenn man ihn trifft, wenn man mal mit ihm gesprochen hat, dass so, man sagt ja manchmal bei Menschen, die stehen für gewisse Werte wie irgendwie Ehrlichkeit oder aber er macht das wirklich authentisch. Also er ist wirklich ein Typ, der einfach der geradlinig ist, der Rückgrat hat, so habe ich es glaube ich auch geschrieben im Kommentar, und das nicht irgendwie, weil er sich verbiegt oder so, sondern weil er einfach so ist. Also es ist einfach, ich denke, eine Größe, also eine Funktionärsgröße des Ruhrgebiets, einer, der den Ruhrgebietsfußball echt geprägt hat. Und ja, man kann ihn nur loben und irgendwie ist es ja auch schön, dass er jetzt auf so ein, also im Alter von 75 Jahren irgendwie einen Abschluss findet, bevor man irgendwie das Gefühl hat, jetzt müsste er aber mal gehen. Also er geht ja wirklich zu einem guten Zeitpunkt.
Ja.
Dortmund steht gefestigt da. Ja.
Und er erlebt nochmal ein Derby gegen Schalke mit. Also das war ja so ein bisschen die Frage, als er vor 2 Jahren gefragt wurde, ob er nochmal eine weitere Amtszeit dranhängt. Und da war Schalke dann ja schon auf dem Weg in die zweite Liga. Jetzt Schalke wieder zurück. Also ein Derby wird er noch miterleben im September.
Definitiv. Und ich glaube, kann auch aus Sicht des FC Schalke sagen, er ist auch wirklich, auch trotz aller Rivalität wird er auch auf Schalke sehr geschätzt als Mann des Ausgleichs. Also sagen wir so, wenn er jetzt die Meisterschale überreichen würde an den FC Schalke, würde es trotzdem den ein oder anderen Pfiff geben.
Wahrscheinlich schon, ja.
Aber er wird schon sehr geschätzt. Er hat es ja auch immer glaubhaft vertreten, auch als er in der DFL dabei war. Dementsprechend wird er dann auch geschätzt, war ja auch bei diversen Beerdigungen oder Veranstaltungen dann immer da als Vertreter von Borussia Dortmund.
Ja. Wenn wir über Rauball sprechen, sind wir natürlich bei, ich sag mal, schönen Erinnerungen der Vergangenheit. Unter der Woche gab es dann aber auch eine unschöne Geschichte aus der Vergangenheit, zumindest eine vermeintlich unschöne Geschichte bei Borussia Dortmund. Es wird gegen Nico Schulz ermittelt. Es geht da um häusliche Gewalt. Er soll vor 2 Jahren seine Ex-Freundin da körperlich angegangen sein. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, weil das ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe. Und vor allen Dingen gilt ja jetzt erstmal auch die Unschuldsvermutung. Dementsprechend lassen wir da lieber die Behörden ganz normal ermitteln. Allerdings gab es ja schon vorher eine nicht so einfache Situation um Nico Schulz. Denn eigentlich will Borussia Dortmund den loswerden. Und ich sag mal so, der bietet sich jetzt nicht unbedingt dann noch für einen Verkauf an.
Nee.
Also es wird nicht einfacher.
Also wenn man jetzt mal das Private ausklammert, was sicherlich eine schlimme Geschichte ist, oder dass ich da die Akten kenne oder irgendwas, macht es natürlich aus sportlicher Ebene definitiv ist nicht leichter für Borussia Dortmund, jetzt diesen Spieler loszuwerden. Wenn ich jetzt irgendein Bundesliga-Club wäre oder irgendein anderer Verein, würde ich da, glaube ich, auf jeden Fall erstmal die Finger von lassen, weil man ja nicht genau weiß, wie man sich da holt und nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt bei der gerichtlichen Verhandlung. Er hat noch 2 Jahre Vertrag in Dortmund. Ich sehe es jetzt auf gar keinen Fall, dass er diesen Sommer geht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Verdient sehr gutes Geld in Dortmund.
Ich wollte es gerade sagen.
Das wird er wohl noch weiterhin machen. Ja. Das sind so um die 8 Millionen Euro. Ist jetzt nicht so schlecht, würde ich sagen, für einen Spieler, der wirklich keine Rolle mehr spielt.
Und so einen Vertrag wird er auch nie mehr bekommen, wahrscheinlich.
Nein, natürlich nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Das weiß er ja auch. Das ist ja auch, ich meine, gut, das ist immer das Problem von Borussia Dortmund. Wenn man einen Spieler holt, da werden mittlerweile Gehälter gezahlt, die kann in der Bundesliga, wenn überhaupt, nur noch der FC Bayern zahlen, vielleicht noch RB Leipzig oder Leverkusen. Und das heißt, wenn dieser Spieler nicht überzeugt und nicht die Erwartungen erfüllt, dann wird es halt sehr schwierig, ihn loszuwerden, logischerweise, weil Schalke kennt das ja auch sehr gut, wenn man, klar, wenn man Verträge mit hohen Gehältern hat, die Spieler wahrscheinlich woanders nicht mehr kriegen, ist es ja auch irgendwo verständlich, dass man als Spieler jetzt nicht sofort sagt, hey, ich verschenke das Geld. Das kann man ja irgendwo auch verstehen. Klar denkt man irgendwo, hey, man muss doch spielen wollen, aber wenn wir es jetzt selbst mal so sehen, wenn wir unseren Arbeitsvertrag des unseres Lebens hätten, wo wir so viel verdienen würden wie nie wieder, dann würde man natürlich nicht mal eben so das Geld verschenken. Und dadurch kommt es immer zu diesen schwierigen Situationen, von denen Dortmund ja jetzt einige hatte. Und Nico Schulz ist nun mal da ein ganz extremer Fall, weil er wirklich komplett enttäuscht hat, muss man fast sagen. Jetzt die 3 Jahre, die er schon da ist und eben Vertrag eines Nationalspielers hat, der ja wirklich überhaupt nicht mehr ist. Der
und ja auch von der Ablöse her nicht billig war. Genau. Da hat Dortmund ja auch investiert.
Wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man da auf eine Summe. Es war schon eine sehr große Fehlentscheidung im Nachhinein. Man muss dazu sagen, als sie ihn damals verpflichtet haben, hatte er halt eine ziemlich gute Saison in Hoffenheim. Ja. Hat in der Fünferkette zumindest gut funktioniert. Wahrscheinlich hätte man schon erkennen können, dass es da auch zu Problemen kommen kann, aber trotz allem wurde Dortmund jetzt damals nicht unbedingt für diesen Transfer kritisiert, das muss man schon sagen. Und es hat sich aber im Nachhinein wirklich überhaupt nicht geklappt, was sie sich vorgestellt haben. Und ja, jetzt wird es natürlich deutlich schwieriger, ihn loszuwerden. Das stimmt.
Im Vergleich zu Nico Schulz ist Anthony Modest natürlich ein absolutes Schnäppchen. Also 5 Millionen Ablöse, 6 Millionen Gehalt für ein Jahr. Das sind 11 Millionen für einen 34-Jährigen. Also deswegen sage ich auch wirklich nur im Vergleich zu Nico Schulz ist das ein Schnäppchen. Im Vergleich zu Nico Schulz, das stimmt. Ja. Und bevor wir über Modest selbst sprechen und über den Transfer, würde ich einmal gerne über den Zeitpunkt dieses Transfers sprechen. Denn dieser Zeitpunkt hat ja jetzt nicht nur bei FC-Trainer Steffen Baumgart so ein bisschen für Aufregung gesorgt, zumindest erstmal, wo er rausgekommen ist vor dem wichtigen ersten Spiel gegen Schalke ist es gekommen. Da war er schon ziemlich angefressen, dadurch Modest schon gar nicht mehr im Kader gewesen. Und auch du hast durchaus in der WAZ geschrieben, dass man vielleicht drüber nachdenken sollte, wie lange das Transferfenster geöffnet sein sollte. Weil natürlich der FC und die Fans gehen natürlich mit einer gewissen Voraussicht in die Saison, freuen sich auf Europapokal, freuen sich auf ihren Torjäger Anthony Modest und ganz kurz, ein paar Sekunden vor dem ersten Spieltag ist er weg vom Fenster.
Ich glaube, es gibt da 2 Ebenen. Also es gibt natürlich einmal diese Ebene der Dauerkarte. Jetzt muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, Dauerkarten holen sich Fans, die wahrscheinlich so oder so holen würden, die das jetzt stimmt, nicht nur von einem Spiel abhängig machen. Aber natürlich stimmt das. Also ich meine, eine Saison mit Modest wäre wahrscheinlich cooler, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall würde sie erstmal mehr versprechen. Ob sich das einhält, weiß ich nicht. Das größere Problem sehe ich fast, dass halt gerade jetzt in so einer Phase eben Clubs Transfers tätigen können, die halt das Geld deutlich lockerer sitzen haben. Also zum Beispiel Borussia Dortmund für die 11 Millionen echt kein Step ist. Das kriegen die schon hin. Und dann gerade kleinere Clubs geschwächt werden, die dann halt echt Probleme haben zu reagieren. Und das heißt jetzt in dieser Phase, ich meine, diesmal ist es ja bis zum 1. September, da sind 4 Spieltage. Ja. Da haben also die großen Clubs gute Möglichkeiten noch zu reagieren, wenn sie sehen, irgendwas passt nicht beim Saisonstart. Schwächen damit die kleineren, die dann wiederum ein Problem haben. Also es ist, andererseits kann man sagen, sie können halt noch reagieren. Ansonsten würden sie vielleicht ein bisschen eher geschwächt werden. Also man wird immer irgendwie in die Phase kommen, dass es natürlich für größere Clubs leichter ist. Trotzdem fände ich es vom Prinzip her wahrscheinlich schon besser, wenn das Ding durch wäre vor Saisonstart. Dann wüsste jeder, woran er ist. Die Kader stehen fest und dann müsste halt auch jede Mannschaft mit diesen Gegebenheiten spielen. Jetzt muss man natürlich Borussia Dortmund zugutehalten. Eigentlich waren die Planungen ja schon mehr oder weniger abgeschlossen. Es liegt natürlich an dem schockierenden Tumorfund. Das muss man ja klar sagen. Sonst hätte Dortmund das jetzt nicht gemacht. Aber trotz allem fände ich vom Prinzip her es natürlich besser, wenn es eigentlich zum Saisonstart zu wäre. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Andi, aber vom Gefühl her.
Problem ist ja auch, dass er ganz Europa mitspielen müsste, weil sonst, wenn die Engländer natürlich länger aufhaben, dann kaufen die ganze Bundesliga noch leer und die Bundesliga steht da in der dünne Hemd.
Ja, mit dem Transferfenster habe ich mich vor 3 Jahren, als Schalke noch Geld hatte, etwas mehr auseinandergesetzt. Wenn wir gleich über Schalke sprechen, kann ich ein bisschen was darüber erzählen, was Ruven Schröder über den gegenwärtigen Stand sagt, weil wie Marian das halt gesagt hat, Hat Schalke ja auch den einen oder anderen Kandidaten. Im Moment haben sie nur noch einen, nämlich Amina Ritt, und den werden sie halt nicht los. Und Ruven Schröder sagt ja, im Moment ist halt nichts los auf dem Transfermarkt. Ne? Also das ist so der Klassiker, Mitte August, überall erster Spieltag, da passiert halt nichts. Und wir werden auch in diesem Jahr wieder am 30., 31. August und 1. September einen unfassbar verrückten Endspurt erleben mit einigen Dingen, die man so jetzt nicht vorhersehen wird.
Da geht das Handy gar nicht mehr aus bei den Sportdirektoren.
Genau, und dementsprechend kann man schon darüber nachdenken, ob man sagt, pass auf, wir einigen uns auf so einen internationalen Terminkalender und am Freitag vor dem ersten Spieltag ist Ende im Gelände. Ne? Da, also ich würde das jetzt definitiv nicht ausschließen, ne? Weil da werden sich sicherlich bei der ein oder anderen Mannschaft nochmal 4, 5, 6 Positionen, Zugänge, Abgänge verändern. Ne?
Bei Modest wird jetzt auch natürlich so ein bisschen von Kölner Seite, von den Fans, die ja auch größtenteils enttäuscht sind, dass der große Publikumsliebling geht, auch dessen Charakter jetzt so ein bisschen in Frage gestellt. Kannst du das nachvollziehen? Ich meine, er hat sehr, sehr offensiv eigentlich ja schon in der Vorbereitung gesagt, naja, ich könnte mir schon vorstellen zu gehen, weil die Kölner sind bestimmt auch froh, wenn der Topverdiener geht. Dann kommt natürlich so ein Angebot von Borussia Dortmund gerade recht, aber Dankbarkeit für den Verein, der ihm nochmal so aufgepäppelt hat, das die zeigt er natürlich nicht. Das ist natürlich Profifußball, aber bei Modest wird es jetzt natürlich gerade sehr, sehr hoch gekocht wieder.
Der Fußball lebt, glaube ich, davon, dass Fans das dann so fühlen und es immer fühlen werden, wenn ein Spieler den Verein verlässt. Wenn man es aber mal nüchtern betrachtet, ich meine, Anthony Modest ist 34, er kriegt die Chance, nochmal Champions League zu spielen, vielleicht einen Titel zu gewinnen. Er verdient das Doppelte ungefähr im Vergleich zu Köln. Hat also auf einmal eine Gelegenheit, er kann sogar eigentlich in Köln wohnen bleiben, weil im Prinzip kann man das fast fahrtechnisch hinkriegen, vielleicht nimmt man sich da noch ein Hotelzimmer. Also
der wird wahrscheinlich ein schnelles Auto haben, damit kriegt er das hin.
Genau. Oder er schläft dann halt mal im Hotel, aber jetzt so als Beispiel, es ist natürlich eine Wahnsinnschance, also ich kann das persönlich komplett nachvollziehen, dass man sich dann überlegt, das zu machen, wenn man auch seine Entwicklung bedenkt, dass seine Karriere ja fast schon tot zu sein schien und dann er sich das eben auch durch diese große Saison eben erspielt hat. Ich meine, es ist Profifußball, Köln hätte ihn auch halten können, Köln wollte natürlich auch das Geld. Das heißt, ein Vertrag ist halt auch dafür da, Köln hätte auch sein können, bleib. Dann hätte er nicht gehen können. Beide Seiten haben das ja anscheinend, ich kenne jetzt die Kölner Seite nicht so gut, da habe ich jetzt keinen Kontakt zu den Verantwortlichen oder so, aber beide Seiten haben das ja anscheinend so besprochen, dass wenn etwas kommt, darfst du gehen. Dann muss man halt auch sagen, wenn dieses Gespräch stattgefunden hat, dann ist es auch okay, wenn der Spieler sagt, ich möchte das machen, dass man das als Fan natürlich anders sieht und dass das weh tut. Das kann ich verstehen. Ich meine, es ist irgendwie ein cooler Typ, es wäre cool, den da zu haben. Natürlich hat Köln etwas auch für ihn getan, aber ohne seine 20 Tore wäre Köln jetzt eben auch nicht in der Conference. Es ist am Ende ein Arbeitsverhältnis. Manchmal, ich weiß, dass man es gerne romantisieren möchte, aber wenn Köln Modest nicht mehr haben wollen würde, so wie jetzt Dortmund Nico Schulz, dann ist ein Club auch daran, diese Spieler loszuwerden.
Also, ich glaube, was halt besonders den Kölnern wehtut, ist natürlich, dass es ja vor ein paar Jahren mit seinem China-Transfer genau das gleiche Lied war. Auch da Köln eine Riesensaison gespielt, er auch, und zack, weg war er.
Köln ist ein emotionaler Verein.
Auch das kommt noch hinzu.
Und sagen wir so, wenn es ein bisschen mehr Tränen gegeben hätte, wenn Modest gesagt hätte, ich würde gern bleiben und das ist so schlimm und 20 Tore und so, und wenn dann Köln sagt, ja, 5 Millionen Euro für einen 34-Jährigen kriegen wir halt nicht mehr und wir haben halt keine Kohle und wir müssen halt annehmen, rhetorisch ein paar Tränen mehr und wir würden jetzt hier nicht über Charakter und so
wahrscheinlich schon
diskutieren.
Ja. Also ich denke es auch. Es ist halt, am Ende sollte man nicht zu viel romantisieren, es ist halt ein Arbeitsverhältnis und jeder nutzt dann die Chance, die er haben kann. Clubs sortieren auch Spieler aus. Spieler suchen ihre Chancen.
Also sagen wir so, wenn du mir jetzt als dein Assistent, Timo Düngs Assistent für 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt, also da würde ich auch überlegen.
Würdest auch machen, ne? Ja. Dann könntest du mir den Kaffee von Anthony Modest machen, der würde doch ganz gut passen. Stimmt. Ja, dann lass uns sportlich auf Modest gucken. Ja. Also als Allaire-Ersatz liegt er ja tatsächlich erstmal so ein bisschen nah. Der ist auch kopfballstark, kennt die Bundesliga, letzte Saison 23 Tore, du hast es auch schon gesagt.
20, ne?
Ja, in der Liga, insgesamt, aber okay, insgesamt okay, dann halt. Ne? Also genau, Strafraumspieler ist er auch, ne? Wie gesagt, allerdings muss man sagen, er hat auch natürlich Nachteile, die man auch kennt von Modest, ist nicht besonders passsicher. Die Saisons davor hat er dann nicht ganz so geknipst, also da war er von diesen 20 Toren meilenweit entfernt. Champions League kennt er nicht und wir haben es gesagt, auch wenn er im Vergleich zu Schulz ein Schnäppchen ist, ganz billig ist er halt auch nicht. Mhm. Sebastian Kehl sagt trotzdem, aber dieser Transfer macht für uns absolut Sinn. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, im Prinzip schon. Also wenn, ich meine, gerade Edin Terzic wollte unbedingt diese Art Spielertyp. Also das ist ganz wichtig. Er will das Angriffsspiel umstellen auf einen großen Stürmer. Viel mehr über Halbfeldflanken kommen, jedenfalls als eine Option neben dem flachen Spiel. Das heißt, deswegen wollten sie auch eben unbedingt Haller holen, weil Dortmund wollte sich da verändern. Und wenn man jetzt so einen Typen sucht, der eben irgendwie die Bundesliga kennt, der erfahren ist, der funktioniert hat, zumindest letzte Saison mit 20 Toren, von dem man weiß, dass er Flanken gut verarbeiten kann, der auch schon, also ich meine, ich kenne jetzt auch nicht jedes Kölner Spiel, aber gerade das, was ich letzte Saison gesehen habe von Köln gegen Dortmund in Köln, das 1:1 war es, glaube ich, da war ja auch eine Wucht im Ballhalten, im Weiterverteilen, in allem. Also da war der so präsent, da war für mich mit Abstand...
Statistisch gesehen liegt er da tatsächlich nicht ganz so weit vorne.
Das kann das sein.
Aber das ist halt immer mit diesen Statistiken. Ja. Wenn du im richtigen Moment die richtige Entscheidung triffst, ist alles gut.
Auf jeden Fall war er da wirklich eine Erscheinung. Für mich echt der beste Spieler auf dem Platz. Jede Flanke, die irgendwie reinkam, war gefährlich, weil er so unglaublich kopfballstark ist. Das heißt, ich hätte Modest sogar gut gefunden, wenn er nicht so alt wäre, dass man ihn für länger holt. Vielleicht sogar anstelle von Haller, aber natürlich muss man jetzt sagen, mit 34 macht das eine Jahr komplett Sinn. Sebastian Haller hat jetzt alle Zeit der Welt, um zurückzukommen. Das muss man ja auch mal sagen. Der ist ja wirklich noch ein sehr großes persönliches Schicksal. Ja. Und das ist ja erstmal das Allerwichtigste, dass er wieder gesund wird. Aber jetzt aus Dortmunder Sicht, diese 11 Millionen, die sind für Dortmund wirklich machbar. Das muss man klar sagen. Ich meine, sie sparen ja auch das Gehalt jetzt von Haller, weil das übernimmt ja dann die Versicherung nach 6 Wochen. Und von daher würde ich jetzt erstmal sagen, ist es eine sinnvolle Lösung. Ich meine, bei allen anderen Namen, wenn man jetzt irgendwelche, diese großen Namen, die teilweise gespielt wurden, die wollen natürlich nochmal ein ganz anderes Gehalt.
Cavani hätte wahrscheinlich mehr haben wollen als 6 Millionen im Jahr.
Und die haben, viele von denen hatten, also ich sage jetzt von diesen Namen, eigentlich ein schlechtes letztes Jahr und Modest kommt halt aus dem Top-Jahr.
Das stimmt.
Deswegen finde ich es erstmal sinnvoll. Es kann aber auch sein, dass wir im halben Jahr sagen, was haben sich dabei gedacht. Aber erst, ich würde dann sagen, dass ich zu im Sommer dachte, für mich ist das jetzt auch erstmal die beste Lösung. Mir fällt jedenfalls keine bessere ein.
Aber trotzdem,
Mario Laske will ich dazu sagen, er fand damals auch, dass Sebastian Rudi ein guter Transfer für Schalke 04 ist.
Stimmt.
Ja,
stimmt. Rudi bin ich auch ein großer Fan, aber da wusste ich nicht, dass Schalke so schlecht im Fußball ist. Ja. Ja, das hat sich dann auch nicht
Aber trotzdem, wie groß ist denn die Gefahr, dass er die Champions League nicht kennt? Also ich meine, das ist ja auch nochmal eine Hausnummer. Und das mit 34 dann das erste Mal die Champions League-Hymne zu hören, ist das wahrscheinlich auch nicht so einfach.
Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Nee, es war jetzt ja auch eine Notsituation, dass sie jetzt nicht den das Beste wäre, Sebastian Haller wäre gesund und sie hätten ihn. Klar, dass du jetzt irgendeine Einschränkung hast, das stimmt. Es kommt aber natürlich auf den Gegner an. Ich meine, du spielst in der Bundesliga auch gegen den FC Bayern und Borussia Dortmund. Das sind dann halt Champions-League-Vereine. Mal gucken, wer dir in der Champions League zugelost wird. Ich glaube schon, dass Anthony Modest da auch dann die Fähigkeit haben wird, mal ein Tor zu schießen. Natürlich ist das jetzt ein Spieler mit Einschränkungen. Du weißt auch nicht, er ist 34. Er hat eine gute letzte Saison. Es kann auch jetzt sein, dass er jetzt mehr körperliche Probleme hat. Das weißt du am Ende natürlich nicht. Ja. Aber erstmal würde ich sagen, würde ich so einschätzen, dass das jetzt unter den Umständen eine gute Entscheidung war.
Also du traust ihm nochmal so eine Saison wie die letzte zu und nicht eher so wie die 2 Jahre davor?
Auf jeden Fall, ja. Wenn Dortmund es schafft, ihn in die richtigen Situationen zu bringen, das ist natürlich das Wichtigste. Und dann braucht er natürlich auch Flanken, also es ist klar. Aber wenn Dortmund das hinkriegt, dann traue ich ihm das auf jeden Fall zu, ja, definitiv.
Man muss natürlich sagen, indem du Modest geholt hast, verbaust du natürlich einem ganz, ganz Jungen, der jetzt sich wahrscheinlich Hoffnungen gemacht hat mit Moukoko, erstmal wieder so ein bisschen die Chance in die Startelf. Tut das weh aus deiner Sicht? Also Moukoko wahrscheinlich schon, aber sagst du, für den wären diese Fußstapfen auch viel zu groß gewesen, da alleine mitzumischen? Weil du hast ja auch gerade gesagt, Dortmund will jetzt einen haben, den sie mit Flanken füttern können, da wäre er natürlich jetzt nicht der Richtige gewesen.
Also das ist halt der eine Punkt. Also Dortmund gerade Terzic will halt das Spiel teilweise umstellen, natürlich nicht nur, aber teilweise. Das heißt, so einen Typen wollte er so oder so und der ist Moukoko nicht, also jetzt unabhängig von Moukoko. Gleichzeitig wäre es jetzt, glaube ich, auch wirklich schon krass gewesen, einem 17-Jährigen quasi das...
Man vergisst das, immer, wie jung der noch ist, ne, weil er schon so lange quasi gefühlt dabei ist.
Einem 17-Jährigen jetzt quasi das Offensivspiel aufzubürden eines möglicherweise Titelkandidaten. Weiß ich nicht, ob sie es am Ende sind, aber das ist ja immer das Ziel, worüber man spricht. Und natürlich mit den Ansprüchen, die Dortmund hat, brauchtest du da jetzt noch jemand anderes. Und wenn man bis jetzt die Entwicklung von Moukoko sieht, dann sieht man da natürlich ein gewisses Potenzial. Aber er ist ganz sicherlich noch nicht so weit, jetzt über 34 Spieltage diese Offensive zu tragen. Und er ist eben auch nicht dieser Typ, den Terzic gerne haben wollte. Und von daher ist es klar, das ist eine schwierige Situation für Moukoko. In meinen Augen ist immer noch das Beste zu verlängern und sich dann irgendwo verleihen zu lassen, wo er wirklich mal 34 Spiele macht. Aber da muss man dann auch erstmal den richtigen Club finden. Einer, der ihm das auch bietet, der ihn auch garantiert einsetzt. Das ist halt alles nicht so leicht. Aber gut, noch hat er auch nicht verlängert. Mal schauen.
Gegen Leverkusen hat er seine Sache ja ganz gut gemacht, hat das Tor auf jeden Fall auch vorbereitet. Ja. Und letzten Endes muss man sagen, das sah gegen Leverkusen schon ganz gut aus. Und das, obwohl ja am Ende eigentlich nur noch ein Neuzugang auf dem Platz stand. Ne? Also Adeyemi ja früh runter und dann war es eigentlich die alte Dortmunder Truppe.
Ich würde da sogar widersprechen, dass es schon so gut aussah. Ich habe das eigentlich ein bisschen anders gesehen. Also es gab sicherlich eine gute Phase in der ersten Halbzeit, aber wenn man mal ganz realistisch auf dieses
Spiel... Gut, hinten raus hätte, wenn der Schick den Ball mal ein bisschen besser getroffen hätte, hätte das Spiel auch verlieren können.
Also ich weiß, dass die Erzählung im Nachhinein häufig so war, man sieht schon das neue Dortmunder Gesicht unter Terzic, wenn ich ehrlich bin.
Hast du es nicht gesehen?
Ja, was heißt nicht gesehen? Doch, es gab schon Phasen, wo du gemerkt hast, so, da ist so ein gewisser Wille, da will man eine gewisse Aggressivität reinbringen, die hattest du unter Rose aber auch. Aber das größere Problem war, dass es in der zweiten Halbzeit fast gar nicht mehr geklappt hat, aus dem Ballgewinn irgendwas Nennenswertes rauszuspielen, was ja schon ein Problem ist. Und trotzdem auch die Defensive super anfällig war. Ich meine, wir reden hier von Patrick Schick, der hätte, glaube ich, 3-4 Tore machen können.
Das sage ich ja.
Hätte er das Spiel gedreht, hätten wir jetzt schon wieder geredet, es hat sich nichts gebessert.
Ja, also
man muss schon klar sagen, solange die Spiele so laufen aus Dortmund, wir sind immer wieder bei den gleichen Themen, solange sie so laufen, wird Dortmund auch so ein Spiel wieder verlieren. Und das heißt, es war jetzt also noch lange kein Spiel, wo du sagst, boah, die haben Leverkusen dominiert, die haben nichts zugelassen und wenn die so weitermachen, dann ist echt was möglich. So war es noch nicht. Aber trotz allem, es war jetzt auch nicht, ich meine, es ist ja klar, es ist das erste Spiel der Saison. Ich wollte jetzt hier gar nicht irgendwie schon die Arbeit von Terzic kritisieren oder irgendwas, aber ich warne halt davor, ein Spiel immer nur vom Ergebnis zu sehen und durch das Ergebnis färbte sich das jetzt halt alles positiver. Ja. Aber dieses Spiel hätte auch 1-1 oder 1-2 ausgehen können und dann würden wir schon wieder ganz anders reden und das wäre dann auch falsch, weil es gab ja auch gute Ansätze.
Ja.
Also es war halt so ein Mischmasch, aber man hat schon gesehen, jetzt gegen Freiburg morgen, das ist auch eine Mannschaft, die sowas bestrafen kann, die sowas ausnutzen kann, die genau weiß, wo sie so Mängel vom Gegner, wo sie da zustechen kann. Das heißt, also das wird wieder eine super schwierige Aufgabe für Dortmund.
Und wird ein besonderes Spiel für Schlotterbeck sein, der sich ja direkt mal beliebt gemacht jetzt hat in Dortmund, indem er über Schalke gelästert hat. Ne? Indem er gesagt hat, ja, Topspiele am Samstag auf Schalke. Ich wusste gar nicht, dass es auf Schalke Topspiele gibt. Andi, das ist ja... Da sind wir schon hellhörig geworden. Ne? Aber das Schlimme ist, so wirklich widersprechen konnten wir ihm jetzt erstmal nicht.
Nö. Was soll ich sagen?
Ja. Was soll ich sagen? Was sollst du sagen? Gut, sprechen wir einfach über das Spiel in Köln. Also da muss man natürlich sagen, im Nachhinein wurde sehr, sehr viel über die Schiedsrichterentscheidungen gesprochen, über die Entscheidung des Videoschiedsrichters. Da will ich jetzt gar nicht auch nochmal irgendwie alles dranhängen, da wurde schon viel drüber gesagt. Ist natürlich alles sehr unglücklich für Schalke gelaufen, aber es war jetzt auch für mich nicht alles eine absolute Fehlentscheidung.
Drexler schon, die rote Karte war schon...
Also, ja, also so wie Frank Kramer es gesagt hat, wenn du es in der Zeitlupe siehst, dann denkst du, oh, das ist ja, aber schon übel gewesen. In der realen Geschwindigkeit gebe ich dir recht, war es natürlich also, voll. Aber er muss auch an der Mittellinie da nicht so in den Zweikampf gehen.
Nein, aber wenn du die reale Geschwindigkeit siehst, und das sollte ja beim Videoschiedsrichter die... Wir hatten so eine Situation,
auch kannst
du
dich erinnern, sein, ja.
Zweitligasaison in Bremen, 1-1, Elfmeter in der Nachspielzeit, der unberechtigt war. Danach haben sich die Schiedsrichter ganz klar geäußert, dass der Videoschiedsrichter kein Detektiv ist und keine detektivische Kleinarbeit leisten soll und natürlich auch immer das Spiel, die Spielsituation bewerten muss. Und in dem Fall war es so, es war ein im Prinzip harmlos geführter, in einem langsamen Tempo geführter Zweikampf. Beide sind danach aufgestanden, haben sich die Hand gegeben. Hector hat nicht mal eine Schramme davon getragen. Ja. Es gab null Proteste weder von den Fans noch von Steffen Baumgart, von der Bank, weil es einfach so ein harmloser Zweikampf war. Und so wie ich das mitgekriegt habe, hat der Schiedsrichter, der dann ja rausgegangen ist und sich die Szene angeguckt hat, ein Standbild von dem Tritt
bekommen. Ja, und dann sieht es natürlich übel aus.
Aber du musst natürlich auch, und das ist ja, ein Schiedsrichter soll ja ein Spiel leiten und anleiten und dann kannst du das nicht, wenn es so ein Zweikampf war.
Also es war aber ja trotzdem gab es jetzt zwei Spielesperre.
Das habe ich auch nicht verstanden.
So. Dann sind wir nämlich beim Punkt. Ich glaube, das ist nicht nachvollziehbar.
Ja, das hat, glaube ich, wahrscheinlich mit der Bewertung zu tun. Also im Spielbericht steht ja wegen rohem Spiel und wahrscheinlich steht auf rohes Spiel eine Mindestsperre von 2 Spielen oder so. Bewertet das DFB-Sportgericht das ja immer.
Auf jeden Fall hat Schalke auch schon gesagt, wir legen keinen Einspruch ein, das probieren wir gar nicht erst. Also dementsprechend wird da 2 Spiele fehlen. Auch gegen Borussia Mönchengladbach. Aber jetzt waren wir doch bei den Schiedsrichterentscheidungen.
Ja, Entschuldigung.
Ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass diese Schiedsrichterentscheidungen im Nachgang so ein bisschen übertüncht haben, dass es ja auch wirklich viele Schalker Schwächen gab guten ja, Spiel.
Darüber wird auch diskutiert. Also ja. Ich weiß, dass auch den Verantwortlichen und so, dass sie sich schon ein bisschen gewundert haben, warum das am Ende so umgeschlagen ist, weil deren Auffassung natürlich völlig klar ist, wir haben eine Viertelstunde wirklich gut gespielt, wir schießen ein Tor durch Rodrigo Salazar, mhm. das man aberkennen kann, aber eigentlich nicht aberkennen muss. Da ist halt die große Frage, muss da der Videoschiedsrichter eingreifen genau, oder ja. nicht? War es eine klare Fehlentscheidung? Führst du nach einer guten Viertelstunde mit 1-0, läuft das Spiel halt anders, völlig klar.
Klar.
Und deswegen sagen die natürlich, ja, das Spiel ist halt gekippt nach der roten Karte und klar kann man mit 10-11 besser spielen, aber kann man halt nicht so ganz bewerten. Auf der anderen Seite ist es natürlich unsere Aufgabe, das dann doch zu bewerten, auch die Zahlen. Und man kann mit 10-11 deutlich besser spielen und 5-33 Torschüsse gegen den ersten FC Köln. Man darf nicht vergessen, der erste FC Köln hat ohne die beiden besten Offensivspieler der vergangenen Saison gespielt. Modest hat gefehlt, weil er an dem Tag zu Borussia Dortmund gegangen ist, wie gerade besprochen. Und Marc Uth, der ehemalige Schalker, war verletzt. Und die lassen 33 Torschüsse zu. Ja. Das hätte noch höher ausgehen können. Und so wie ich mir habe sagen lassen, es war 32% gewonnene Zweikämpfe. Das war seit Beginn der Datenerfassung, wurde mir gesagt, ich habe das jetzt den Fakt jetzt nicht nachgeprüft, das war der schlechteste Schalker-Wert seit Datenerfassung. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
Es gab schon verdammt viele schlechte Schalker-Spiele.
Wenn man als Aufsteiger ein erstes Saisonspiel vor 50.000 Zuschauern
beim ersten Köln, also direkt um die Ecke.
Und dann auch noch mit 10-11 spielt, dass man dann doch so wenig dann am Ende dagegen hält, das musste schon nicht sein. Haben wir heute, war die Pressekonferenz mit Frank Kramer, das war natürlich dann auch ein Thema und er wollte da gar nicht drüber sprechen. Also er hat schon gesagt, Köln ist jetzt abgehakt, wir haben da jetzt drüber gesprochen, über Platzverweise und so und jetzt machen wir mal einen Cut. Wir wollen jetzt nicht mehr über die Werte reden, sondern wir konzentrieren uns auf das Spiel gegen Gladbach, auf unseren Plan, den wir haben, auf die Energie, die wir brauchen, auf die Zuschauer, die ja schon in Köln uns gut unterstützt haben und dann hat er auch so ein bisschen darauf vorbereitet, dass Gladbach über Ballbesitz kommt, so nach dem Motto, Leute, rechnet nicht damit, dass wir die jetzt an die Wand spielen, wir werden schon aus einer defensiven Position wiederkommen müssen. Und das spricht halt auch für dieses aktuelle Schalke. Schalke ist in der Liga der krasse Außenseiter. Das hat dieses Spiel auch nochmal gezeigt. Das kann man, als wir im Trainingslager miteinander gesprochen haben, habe ich das gesagt. Als die Personalplanung kam, habe ich das gesagt. Also der erste Spieltag hat schon gezeigt, das wird sehr, sehr schwer, in dieser Liga zu bleiben, zumal es waren 7 Zugänge dabei, die in Köln gespielt haben. Dass die nicht eingespielt sein können, ist doch völlig klar.
Ja.
Und ich sehe gerade hier, liebe Zuseher und liebe Zuhörer, jetzt würde ich die Frage dann vorziehen, es droht eben auch ein Fehlstart.
Ja, richtig. Denn Gladbach ist ganz ordentlich gestartet auf jeden Fall und da kann so ein Spiel am Samstagabend auf Schalke aus Schalker Sicht natürlich auch in die Hose gehen.
Genau, und dann spielst du in Wolfsburg,
das und dann ist gegen auch ein Union.
Gestandener Bundesliga-Verein ja. und dann, wenn du dann mit gegebenenfalls 3 Niederlagen in ein Heimspiel gegen Union Berlin gehst, ist das schon hart?
Das ist schon hart.
Weil gegen Union Berlin unter Druck stehen zu müssen, zu gewinnen, das ist, glaube ich, jetzt falsch, wenn man ausrechnet gegen Union Berlin gewinnen muss. Also es droht ein Fehlstart, es droht die erste Herausforderung. Das haben die Schalker Verantwortlichen immer wieder betont. Das haben sie auch heute noch betont, ne, dass wir brauchen die Fans und die waren dabei. Und Ruven Schröder hat das so ein bisschen gesagt, sein Gradmesser ist immer das öffentliche Training. Schalke macht ja 1-2 öffentliche Trainingseinheiten und ich war auch da, da waren so 500 Leute gestern beim Training, wunderschönes Wetter und
war ja auch war ja schon Schultag, also kann man noch nicht mal sagen, letzter Ferientag, ne?
Das war schon Schultag, aber Entschuldigung, holst du den Stundenplan ab und dann sagen, ich habe Husten, aber ich muss jetzt so dringend nach Hause, Trikot an, weg. Und die Stimmung ist noch echt okay. Also ja. Die Fans haben die Auftaktniederlage schon abgehakt, schon verziehen, haben viel Mut gemacht und also solange das jetzt noch so ist, kann man auch erwarten, dass am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach die Stimmung dementsprechend super sein wird.
Da wirst du dir aber auch, klar, auch wenn es heißt, wir müssen erstmal sehen, dass wahrscheinlich Gladbach kommen wird und wir ziehen uns so ein bisschen zurück. Trotzdem muss Schalke ja auch ein bisschen Offensivkraft entwickeln, was ja in Köln auch überhaupt nicht funktioniert hat. Polter hat, glaube ich, einen sehr, sehr schwachen Einstand abgeliefert. Simon Terodde hat gefehlt, der könnte natürlich spielen. Allerdings, dann sind wir auch wieder bei dem Thema, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. So ein Terodde vorne drin, den musst du auch füttern können. Und das machst du eher selten, wenn du dich weit zurückziehst und dann vielleicht ja über einen schnellen Konter gehen willst.
Terodde ist kein Konterstürmer, wird
er wohl nicht mehr werden.
Auch mit 18 nicht. Ja. Aber er ist halt fit, er ist das Gesicht dieser Mannschaft in der Aufstiegssaison gewesen. Ich habe den Frank Kramer gefragt, was ist mit Terodde, ne? Weil er hat in der Vorbereitung, glaube ich, die Vorbereitung war 6,5 Wochen und davon hat er vielleicht 2 Wochen ohne Schmerzen trainiert. Ne? Der macht dann mal 2 Trainingseinheiten voll mit und dann war er wieder eine Woche raus. Mhm. Hat ja auch sehr wenige Testspiele gemacht, ne? War dann wieder beim Pokalspiel beim Bremer SV dann nicht gespielt. In Köln habe ich mich übrigens auch gefragt, warum, 1 Minute vor Schluss eingewechselt, als das Spiel gelaufen war.
Vielleicht, weil er beim Ex-Club nochmal auflaufen wollte.
Ja.
Gut, bei Simon Terodde, da müsste es ihn ja fast überall einwechseln. Ne? Also der hat ja auch schon überall gespielt.
Absolut. Aber er ist halt das Gesicht dieser Mannschaft. Ja. Und wenn Simon Terodde vollkommen fit ist, und das ist er, dann spielt er auch. Um auf das Training zurückzukommen, es gab da so ein Testspiel, A11 gegen B11, endete 1-0 für die A11, wer hat das Tor geschossen?
Natürlich.
Natürlich Simon Terodde, ein schöner Chip über den Teuter, das war wieder so ein typisches Terodde-Tor. Aber du hast natürlich recht, wenn du 25% Ballbesitz hast und überwiegend anläufst, und Frank Kramer hat Gladbach dann so geschildert, die spielen sehr viel durchs Zentrum, die spielen sehr geduldig. Sein Zitat war, die kommen vom Kicken. Ne? Das heißt, die kommen nicht vom Grätschen, sondern ja. Kommen vom Kicken und das wird halt schon hart, wenn Terodde dann auch eben keinen Ball kriegt. Ne? Also ich bin jetzt im Moment, wir kommen gleich noch zum Tippen.
Da kommen wir noch zu, ja.
Eher so semi-optimistisch, was dieses Spiel angeht.
Vorher kommen wir zu einem Schalker Neuzugang, der sich dann bei diesem öffentlichen Training gestern ja auch nochmal etwas genauer vorgestellt hat. Genau. Jordan Larsson, den Vater kennen wir alle. Henrik Larsson, ich habe jetzt, wo Schalke ihn verpflichtet hat, ist mir eingefallen, dass ich irgendwo auf dem Speicher noch eine Autogrammkarte von Henrik Larsson habe. Damals noch von Feyenoord Rotterdam. Da habe ich nämlich eine Briefmarke aus Holland mitgenommen, die auf einen Rückumschlag dann geklebt, habe da hingeschrieben und hat dann tatsächlich von Henrik Larsson die Autogrammkarte zurückgekriegt.
So wie das damals noch lief.
So wie das damals noch lief.
Rückumschlag frankieren. Das weiß ich auch noch.
Das war großartig.
Ich habe Autogramme gesammelt. Ich hätte mal einen kompletten, da kann ich wahrscheinlich heute Millionen mit verdienen. Ich habe einen kompletten Autogrammsatz der Zweitligamannschaft der Spielvereinigung Bayreuth 1988.
Oh, okay. So. Das ist schon nicht schlecht.
Das ist jetzt Geheimnisse von Andi Ernst.
Ich hab noch so Sammelkarten auch unterschreiben lassen, immer nach den Spielen. Zum Beispiel von Carlos Dunga. Ich meine, immerhin Weltmeisterkapitän 94. Also, Marian, da kannst du dich mithalten, oder? Wenn jetzt die alten Herrschaften nicht ein bisschen bezahlt. In Erinnerung
aber
schwelgen.
Aber vorm Fußballmuseum sitzen immer noch Autogrammjäger.
Gut, dann lass uns über Larsson sprechen. Genau. Der war ja wirklich voll des Lobes für den Verein Schalke. Und ich meine, sein Vater, wie gesagt, hat bei großen Vereinen gespielt, beim FC Barcelona, bei Celtic Glasgow. Das tut dann der Schalker Seele auch schon so ein bisschen gut, wenn der hinkommt und dann Schalke so groß redet. Ne?
Ich will mal auf Marian nochmal zurückkommen, wie er gerade über Modest gesprochen hat. Das ist auch noch ein Unterschied zwischen Dortmund und Schalke. Dortmund kann sich halt einen Spieler leisten, der aus einer super Saison kommt, der 23 Tore geschossen hat, bei dem man sagen kann, der steht halt voll im Saft. Zwei der interessantesten Zugänge, die Schalke hat, sind Alex Kral und Jordan Larsson, die sich übrigens aus gemeinsamen Zeiten kennen. Und die haben halt beide in der vergangenen Saison entweder kaum gespielt, so wie Kral oder wie Jordan Larsson, halt so ein bisschen in Schweden rumgekickt. Und das ist halt Schalke. Das sind so Spieler, die sind noch relativ jung, die mal gezeigt haben, dass sie irre talentiert sind.
Na gut, auch schon Mitte 20, ne?
Ja,
Jordan Larsson.
Mitte 25, glaube ich.
25,
Kral ist 24. Ja, heutzutage ist das schon
Mitte 20 gestandene Spieler, ja.
So, die aber zuletzt nicht mehr gezeigt haben, dass sie sind, aber sonst hätte Schalke die auch nicht gekriegt. Ne?
Das ist natürlich auch klar.
Und er ist halt schon ein Thema für Samstag, das hat Frank Kramer gesagt, obwohl Jordan Larsson selber über sich sagt, dass ihm die Fitness noch ein bisschen fehlt, weil er zuletzt gespielt hat am, ich habe das gestern geschrieben, 26. Juni in Schweden und danach hat er sich halt mit einem Personal Trainer fit gehalten und hat halt null Spielpraxis, was Zusammenspiel mit einer Mannschaft angeht, aber er bringt etwas, was Schalke fehlt, er ist halt schnell.
Er ist schnell.
Dribbelstark. Genau, also er kann auf der rechten Flügelposition spielen. Dafür hat Schalke seit dem Abgang von Cholinov keinen mehr. Ist allerdings ein Linksfuß. Das ist gestern halt aufgefallen. Er kann, soll auch diesen
Ayen-Robben-Trick,
den soll er beherrschen können.
Oh, also
rechts,
gespannt.
Von rechts in die Mitte ziehen und abschließen. Aber er kann auch ein guter zweiter Stürmer sein. Eben neben einem wie Terodde. Ne, Terodde, der dann eher so der Brecher vorne ist, die Bälle verteilt und er dann um den rum wuselt. Das soll er auch relativ gut können. Und da muss man mal gucken. Also Thema für Gladbach ist er definitiv, weil er Schalke Tempo bringen könnte. Und das haben wir auch in Köln gesehen, fehlt dieser Mannschaft enorm. Weil es war, und das, da haben wir auch im Kollegenkreis uns drüber unterhalten, es war auch nur der erste FC Köln. Der erste FC Köln wird in dieser Zweifachbelastung, sind ja aus dem Pokal geflogen, in dieser Zweifachbelastung würde ich eher sagen, ist so ein Kandidat für Platz rund um Platz 10.
Ich glaube, das ist aber auch mehr oder weniger das Ziel der Kölner. Ne? Also ich glaube, die geben auch kein anderes Ziel aus als Platz 10. Genau. Also dementsprechend ist das schon sehr, sehr realistisch. Du hast vorhin darüber gesprochen, dass Ruven Schröder sich da auch zu geäußert hat, zu einem möglichen Abgang zu Armin Harit. Aber da ist halt auch einfach momentan nichts auf dem Tisch.
Es ist die Never-Ending Story. Schalke hat ja immer befürchtet, dass auf Kabak und Harit, das sind die beiden Topverdiener gewesen, dass sie auf diesen beiden Spielern kleben bleiben. So wie in der vergangenen Saison, als beide erst am letzten Tag der Transferperiode gewechselt sind auf Leihbasis und so. Das war ja alles ein bisschen doof. Natürlich wollen die Schalker Armin Harit dauerhaft loswerden und verkaufen. Das wollten sie in der vergangenen Saison auch. Aber im Moment liegt halt nichts auf dem Tisch, ne? Und so wie Ruven Schröder sich ausdrückte, ist halt so, wenn du dann ein Angebot hast, das vielleicht für den Verein passt, ja, dann musst du erst noch den Spieler überzeugen. Ne? Ja. Armin Harit verdient knapp 5 Millionen im Jahr, die will er natürlich möglichst weiter kriegen. Und er hat natürlich auch Anspruch, international zu spielen.
Möglicherweise du sagst kommt das dann so, der hat natürlich den Anspruch. Also ich meine, auch Armin Harit ist sang- und klanglos abgestiegen mit Schalke. Ne? Also dementsprechend jetzt zu sagen, ich habe den Anspruch, international zu spielen.
Aber ich gebe jetzt zu bedenken, wir haben jetzt den 11. August, wir haben noch 21 Tage. Der kriegt ein richtig schönes Monatsgehalt überwiesen. Und wenn Armin Harit ein Angebot vom Tabellenzehnten aus Liga XY, ich will jetzt keine Liga diskreditieren,
ich sag mal so, wenn es die Premier League wird, dann würde er wahrscheinlich trotzdem hinwechseln.
Ja, wenn es eine der Top 5 Ligen ist, ne, also ne, England, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, da ist das noch was anderes. Aber eine Liga aus der zweiten Reihe, da ein Angebot zu kriegen, was vielleicht für Schalke passt, aber nicht für ihn, würde ich jetzt nicht sagen, dass er da sagt, dass er da mit ausgebreiteten Armen irgendwie quer durch Europa läuft. Und das ist halt auch ein Problem. Das hat Ruven Schröder auch gesagt. Und er hat zum ersten Mal heute auch eingeräumt, natürlich wäre auch eine Leihe wieder ein Szenario. Das ist natürlich nicht das gewünschte Szenario, aber wenn Schalke am 1. September, wenn die Transferperiode in dieser
Saison kurz vor 18 Uhr
kurz vor 18 Uhr kein Kaufangebot hat, sie wollen halt nicht mit Armin Harit und 5 Millionen Jahresgehalt durch die Saison gehen, ne?
Ja.
Das wollen sie nicht. Und das ist ein Riesenproblem aktuell. Immerhin haben sie viel Geld für Kabak bekommen. Das hat den Verein auch wirklich sehr beruhigt. Es gibt ja noch weitere Verkaufskandidaten. Ne? Malik Ciao, der Innenverteidiger, war ja mal in Italien sehr beliebt. Da ruht der See mit Augen still. Marius Lode, der Innenverteidiger, den sie aus Norwegen geholt haben, der hat auch keine Chance mehr, aber da liegt auch alles still. Wie Ruven Schröder sagte, im Moment ist so eine kleine Delle im Transfermarkt. Und das wird alles ganz verrückt an den letzten 2-3 Tagen. Da können wir uns jetzt schon drauf einstellen, dass da einige irre Dinge passieren.
Werden wir dann natürlich auch hier begleiten bei Fußball in Zeit, werden da ganz, ganz viel drüber sprechen. Jetzt gucken wir aber erstmal auf die ganz, ganz nahe Zukunft. Wir kommen zum Tippen. Andi hat es ja auch schon angedeutet. Und wir starten mit Freiburg gegen Dortmund, Marian.
Ja, ganz schwierig, finde ich. Wäre jetzt natürlich typisch, Dortmund da dann direkt zu verlieren. Und auch nicht unwahrscheinlich gegen sehr starke Freiburger, die ein überragendes erstes Spiel hatten. Trotzdem sage ich jetzt einfach mal 2-1 für Dortmund. Modest macht direkt ein Tor. Die Stimmung bleibt mal gut und ist nicht direkt. Es wird nicht direkt am zweiten Spieltag wieder über Mentalität debattiert.
Also ich sage nicht, weil ich Schalke-Reporter bin, sondern ich glaube, ich bin ja wirklich ein Fan von Christian Streich. Das habe ich, glaube ich, in jeder dritten Folge hier. Und ich glaube, das gibt für Dortmund eine richtige Reise. Bist du da in Freiburg?
Nee, Sebastian.
Ja, Sebastian. Ich glaube, das gibt eine richtige Reise und Freiburg macht da ein schönes 3-0 draus. Und Tabellenführer, Bayern hat ja so eine Riesentordifferenz. Ja, gut. Tabellenzweiter nach dem zweiten Spieltag, würde ich sagen.
Aber zumindest am Freitagabend werden sie dann erstmal Tabellenführer, die Freiburger. Ja. Werden sie auch, indem sie ein Unentschieden gegen Dortmund holen? Ich tippe 1-1. Okay. Dann am Samstagabend, Andi, werden wir beide in der Arena sein. Schalke gegen Gladbach.
Ich weiß, ich muss mir wieder richtig was anhören von in Social Media, aber ich sag 1-3. Tut mir leid.
1-3. Ich tippe auf ein, komm, ich muss ein bisschen positiver denken, ne? Dann sage ich hier auch 1-1.
Okay. Nee, ich finde es auch sehr schwierig zu sagen, dass Schalke da etwas holt. Ich sage 2-1 für Gladbach.
Ja, außerdem muss ich ja sagen, ich hab schlechten negativen Tipps jetzt vorgebeugt. Ich habe auf Twitter eine Saisonwette angekündigt und ich habe nämlich geschrieben, bei jedem falschen Tipp spende ich pro falschem Tipp 1,904 € an Schalke hilft.
Oh, sehr coole Aktion.
Also dementsprechend, wenn ich mal gegen Schalke tippe und es gibt doch ein gutes Ergebnis, dann...
Perfekt.
Kann man so ein bisschen
sich.
Rhetorisch geschickt abgefedert sozusagen.
Sehr gut. Da bin ich mal gespannt, wie du das jetzt schaffst, denn es geht um deinen Herzensclub, den VfL Bochum, in Hoffenheim.
Ja, locker aus 2-0 für Bochum. Also wer zweifelt daran?
Und du? Ja, ich meine, ich habe es ja letztens schon sagen müssen, dass Bochum für mich Abstiegskandidat Nummer 1 ist, leider. Und ich bin da nicht unbedingt der Einzige. Das ist kein Außenseiter-Tipp. Und ich glaube, Hoffenheim, boah, das gibt ein 3-1 für die TSG.
Ich glaube an 2-1 für Hoffenheim. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Bochum da gewinnt.
Dann gucken wir zu dem Verein, wo ich jetzt wenig neutral so ein bisschen tippen kann. Der MSV Duisburg spielt zu Hause gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Das Ganze erst am Montag, also ganz, ganz komisch wieder in dieser dritten Liga. Und der MSV hat ja jetzt Selbstvertrauen getankt durch diesen Sieg in Zwickau, der auch...
Diesen grandios souverän herausgespielten...
Ja, ich sag mal so, im richtigen Moment das Tor gemacht, das war schön rausgespielt und am Ende hast du Vincent Müller hinten drin im Kasten gehabt, den Sieg festgehalten hat, was gegen Essen halt noch nicht geklappt hat.
Also nach der Thibaut-Düngen-Logik geht es jetzt gegen Freiburg 2 wieder vollständig in die Hose.
Ja, normalerweise wäre es so, zumal ja bei Freiburg Vincent Vermeij spielt, ehemaliger Duisburger, der garantiert treffen wird.
Ja.
Deswegen bin ich jetzt da schon wieder bei einem Unentschieden und sage mein drittes 1-1 heute.
Ich habe das immer den Marian Laske Luschentipp,
ja.
Aber der Marian Laske ist heute sehr mutig im Gegensatz zu
ganz
dir.
Offensiv.
Realistisch.
So. Ja. Marian, was tippst du denn?
Ja, ich sag 1-0 Freiburg.
Ja. So, so.
Ich sag 2-2. Ich bin jetzt auch auf Unentschieden gegangen.
Dann aus Dortmunder Sicht auch sehr, sehr interessant. Die zweite Mannschaft hat ein schönes Spiel. Derby gegen Rot-Weiß Essen.
Im Dortmunder Stadion. Ja?
Ich wollte fragen, Rote Erde oder
im Dortmunder
Park?
Stadion. Nee, weil Rote Erde kriegt ja eine Rasenheizung und das ist, soweit ich weiß, noch nicht fertig. Deswegen im Dortmunder, also im großen Stadion, im Westfalenstadion.
Ausverkauftes Haus. Die Essener werden schon ein paar mitbringen.
Martin Herms wird sagen, 30.000 Essener. Ja. Ob es jetzt so viele werden, weiß ich nicht. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn die Essener da endlich mal etwas, also einen Sieg einfahren. Ich würde es ihnen gönnen, um in der dritten Liga anzukommen. Deswegen sage ich einfach mal 1-0 für Essen.
Ich muss ja sagen, die Essener haben mir ja, ich habe sie ja dann in der Schau ins Land Reisen Arena gesehen gegen den MSV, die haben ja phasenweise durchaus gut gespielt. Also gerade so hinten raus, wo dem MSV komplett die Luft ausgegangen ist, hätten sie das Spiel ja noch komplett drehen können, vielleicht sogar müssen. Auch da Vincent Müller gut pariert gegen Felix Bastians. Aber die Heimspiele natürlich bislang ja vollkommen in die Hose gegangen von RW. Aber wirklich vollkommen.
Gehen wir jetzt wieder zurück zu Martin Herms, unserem RWE-Experten. Wenn der jetzt hier sitzen würde, der wird wahrscheinlich wieder fordern, dass die gesamte Vereinsführung und die komplette Mannschaft ausgetauscht wird nach dem Start. Also die Heimspiele waren schon hart. Ja. Weil auch da muss ich sagen, so wie bei Schalke, es war jetzt halt nur der erste FC Köln, waren es bei Rot-Weiß Essen jetzt nur Elversberg und Viktoria Köln.
Ja.
Das sind auch zwei Mannschaften eher aus der unteren Tabellenhälfte.
Ja. Ja. Und vor allen Dingen merkst du auch da, ich meine, wir haben das ja auch hier bei Fußball in Zeit besprochen mit Ralf Wilhelm zum Beispiel, der hat ja auch quasi nahezu schon so ein bisschen den Durchmarsch der Essener angekündigt, da hat man richtig große Euphorie gemerkt und ich glaube, die haben die dritte Liga schon ein bisschen unterschätzt, die Essener.
Das war so ein bisschen im Gegensatz zum anderen Aufsteiger, zu Schalke, ne? Die Schalker, die wirklich im Moment des Aufstiegs gesagt haben, Leute, zwei Jahre lang 40 Punkte, was anderes zählt nicht, ne?
Ja.
Und Essen war ja so euphorisch, wie ich das hier halt, wie du gerade gesagt hast, ne, wie Ralf Wilhelm das auch geschildert hat. Ja, jetzt vielleicht, selbst wenn wir dieses Jahr Fünfter werden, dann werden wir halt nächstes Jahr Erster.
Ja.
Ne? Und das macht natürlich auch was mit dem Umfeld. Und Schalke ist schon dran gewöhnt, dass man gegen den Abstieg spielt. Und bei Essen kommt es jetzt halt eher langsam an.
Jetzt haben wir aber noch gar nicht getippt.
Marian fängt an.
Marian hat ja schon getippt.
1-0 für Essen,
ja, richtig. Klar. Und du?
Ich tippe auf ein. 2-2.
1-2. Dann mache ich jetzt den Luschentipp. 1-1.
Zu guter Letzt haben wir dann noch die vierte Liga. Rot-Weiß Oberhausen spielt ja immer noch da. Spielt bei der zweiten Mannschaft vom 1. FC Köln. Was sagen wir da?
2-0 Oberhausen.
3-0 Oberhausen.
Dann sage ich 1-0 Oberhausen. Ja. Also auf jeden Fall Oberhausener Siege haben wir definitiv drin. Wir werden da auf jeden Fall gespannt sein, werden das in dieser Saison hoffentlich dann auch mal so richtig auswerten. Das haben wir in der letzten Saison so ein bisschen schleifen lassen.
Das stimmt.
Muss
wir
ich
müssen auch hier Steinschere, Papier, wer es von uns macht.
Ich sag mal so, also der Kollege Sebastian Wessling bietet sich an, der ist nicht da zum Beispiel. Nils Halberscheid, mein Moderatorenkollege, also einer der beiden, finde ich, sollten das übernehmen. Dann, ja, hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir werden uns dann auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder hören, auch garantiert wieder sehen. Und wenn ihr so lange noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt, könnt ihr immer loswerden, entweder per Mail, hallo@fußball-insight.com. Oder ihr schickt uns dieser Saison hoffentlich dann auch mal so richtig auswerten. Das haben wir in der letzten Saison so ein bisschen schleifen lassen.
Das stimmt.
Muss
wir müssen
ich
auch hier Steinschere, Papier, wer es von uns macht.
Ich sag mal so, also der Kollege Sebastian Wessling bietet sich an, der ist nicht da zum Beispiel. Nils Halberscheid, mein Moderatorenkollege, also einer der beiden, finde ich, sollten das übernehmen. Dann, ja, hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir werden uns dann auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder hören, auch garantiert wieder sehen. Und wenn ihr so lange noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt, könnt ihr immer loswerden, entweder per Mail, hallo@fußball-insight.com. Oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht zum Beispiel, könnt ihr dann machen, indem ihr euch die Nummer holt in den Shownotes. Oder was ihr natürlich auch machen könntet oder vor allen Dingen solltet, damit ihr auch definitiv nie irgendwas verpasst von uns, abonniert uns einfach bei Apple Podcast oder Spotify. Dann hört ihr auf jeden Fall immer Fußball Insight, auch dann wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin. Ciao, ciao.
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 Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.